ARD Sounds.
Wir haben mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden.
Das hat Bundeskanzler Merz heute in seiner Regierungserklärung im Bundestag gesagt. Er sieht die Tomahawks als wichtigen Schritt für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas.
Die Marschflugkörper sollen eine strategische Lücke schließen, denn bisher hat Europa keine Waffen mit ähnlicher Reichweite.
Und sie sollen der Abschreckung gegenüber Russland dienen.
In der Ukraine kommen die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Ankara gut an. Dort erhofft man sich davon ein Signal an Russland.
Währenddessen ist die Lage im Nahen Osten wieder eskaliert. Die Waffenruhe ist vorbei. Die USA und der Iran greifen wieder an.
Welche Folgen das für die gemeinsame Absichtserklärung und einen möglichen Frieden hat, das schätzt unser Korrespondent für uns ein. Hallo, ich bin Johannes Zuber aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 9. Juli um 16 Uhr. Ja, eine Regierungserklärung ist meistens dazu da, um die eigene Politik zu erklären und die eigenen Erfolge zu betonen. Das hat Bundeskanzler Merz heute im Bundestag auch getan. Er sieht es also vermutlich als eigenen Erfolg an, dass Deutschland Tomahawk-Marschflugkörper von den USA kauft, um die dann in Deutschland zu stationieren.
Ja, das hat er nicht ganz ohne Stolz verkündet. Warum? Dazu müssen wir ein bisschen zurückschauen, denn ursprünglich wollten die USA eigene Tomahawks in Deutschland stationieren. Das war vor 2 Jahren, da hat der damalige US-Präsident Biden angekündigt, dass das dieses Jahr passieren soll. Dann aber kam Trump wieder an die Macht und er hat das Ganze gestoppt. Diese eigenen Tomahawks, die sollen jetzt also die US-Tomahawks ersetzen. Und das hat Merz in seiner Regierungserklärung in einen größeren Zusammenhang gestellt.
Wir arbeiten intensiv an der Wiederherstellung der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes. Und wir sehen schließlich auch, dass die europäischen Mitglieder auch mit Kanada zusammen die Notwendigkeit erkannt haben, deutlich mehr zu leisten für ihre eigene Verteidigung. Deutschland hat hier eine wichtige Rolle übernommen, in enger Abstimmung mit unseren Nachbarn in Europa. Wir werden weit vor der geforderten Zeit das 5%-Ziel erreichen.
Also eigene Tomahawks als Beitrag zur Verteidigungsfähigkeit. Dazu hat Merz dann noch Folgendes gesagt.
Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.
Was genau meint er mit der strategischen Lücke? Was sind das denn genau für Waffen?
Also Tomahawks sind amerikanische Marschflugkörper. Das sind unbemannte Präzisionswaffen, die einen eigenen Antrieb haben. Und damit unterscheiden sie sich zum Beispiel von ballistischen Raketen. Die haben kein eigenes Triebwerk und deswegen können sie ihre Flugkurve auch nicht mehr ändern, wenn sie einmal abgeschossen wurden. Tomahawks kann man vereinfacht mit einem kleinen Flugzeug ohne Pilot vergleichen. Sie fliegen sehr tief, folgen dem Gelände und sind genau dafür gebaut, möglichst lange unentdeckt zu bleiben von der gegnerischen Luftabwehr, dass die also möglichst wenig Reaktionszeit hat.
Und das macht sie dann militärisch so relevant, ne?
Ja, genau. Die Stärke ist eine Mischung aus der Reichweite, die diese Tomahawks haben, und der Genauigkeit. Je nach Variante hat so ein Tomahawk eine Reichweite von 1600 bis 2500 Kilometern. Damit würden zum Beispiel russische Städte wie Moskau und St. Petersburg innerhalb der Reichweite liegen. Und wenn sie dann da ankommen, dann trifft ein solcher Marschflugkörper sein Ziel mit einer Genauigkeit von etwa 5 bis 10 Metern. Das heißt, man kann wichtige Ziele wie zum Beispiel Kommandozentren oder Luftverteidigungsstellungen aus großer Entfernung angreifen, ohne dass man eigene Flugzeuge tief in den feindlichen Luftraum schicken müsste.
Jetzt will Deutschland mit den Tomahawks aber ja vermutlich nicht Russland angreifen. Es geht da wahrscheinlich eher um Abschreckung, oder?
Ja, ganz genau. Die Europäer haben nämlich bisher keine landgestützten Systeme mit so einer hohen Reichweite. Die Tomahawks sollen also eine Lücke schließen, so wie Merz es ja eben gesagt hat. Und die Botschaft an Russland soll sein, ein Angriff auf NATO-Gebiet hätte eben nicht nur Folgen an der Front, sondern könnte auch militärisch wichtige Ziele weit im Hinterland verwundbar machen. Und genau das soll einen Angriff aus Russland dann eben unwahrscheinlicher machen. Inwieweit diese Abschreckung tatsächlich funktioniert, das ist noch nicht ganz klar. Russlands Präsident Putin, der hatte letztes Jahr mal gesagt, dass Tomahawks keine Gefahr für Russland wären. Dann hat er aber noch hinzugefügt, dass es eine massive Eskalation aus seiner Sicht darstellen würde, wenn die USA eben diese Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Also ganz egal scheinen ihm die Tomahawks dann doch nicht zu sein.
Die Tomahawk-Stationierung in Deutschland ist aber nicht das einzige Signal, das vom NATO-Gipfel in Ankara in Richtung Russland gesandt wurde, oder?
Ja, genau. Die Mitgliedstaaten haben dort auch noch weitere Hilfen für die Ukraine beschlossen und es gab ein Gespräch zwischen den Präsidenten Zelensky und Trump. Und das kam in der Ukraine natürlich sehr gut an, berichtet unser Korrespondent Stefan Lag.
Ausgesprochen positiv bewertet Serhii Kyslytsia, stellvertretender Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten, das gestrige Treffen zwischen Volodymyr Zelensky und US-Präsident Donald Trump am Rande des NATO-Gipfels in Ankara. Es sei eines der besten, möglicherweise sogar das beste Gespräch gewesen, das die beiden Staatschefs bislang geführt hätten, sagte Kyslytsia in einem Interview mit RBK Ukraine. Grund für seine nahezu euphorische Einschätzung ist vor allem eine von Trump in Aussicht gestellte Perspektive. Die Ukraine könnte künftig eine Lizenz zur Eigenproduktion der dringend benötigten Patriot-Luftabwehrraketen erhalten. Trump äußerte sich dazu recht deutlich. Wir geben euch die Lizenz, Patriots herzustellen. Das ist doch ziemlich cool, oder? Dann müsst ihr euch nicht mehr darüber beschweren, dass ihr nicht genug davon bekommt. Ihr könnt sie einfach selbst produzieren. Trump räumte zwar ein, dass es sich um einen technisch anspruchsvollen Prozess handle, zugleich zeigte er sich aber überzeugt, dass die Ukraine die dafür notwendigen Fähigkeiten rasch entwickeln könne. Der Mangel an Patriot-Luftabwehrraketen hat für die Ukraine derzeit gravierende Folgen. Offenbar ist das Land inzwischen nur noch eingeschränkt in der Lage, russische Angriffe mit ballistischen Raketen abzuwehren. Allein in Kiew kamen bei den intensivierten russischen Luftangriffen der vergangenen Tage mehr als 50 Menschen ums Leben, weit über 100 weitere wurden verletzt. Vor diesem Hintergrund hatte Präsident Zelensky beim NATO-Gipfel die USA und andere Bündnispartner aufgefordert, zusätzliche Patriot-Systeme und Raketen aus ihren Beständen bereitzustellen. Zugleich warb er für eine Lizenz zur eigenen Produktion. Beides, so Zelensky, würde unmittelbar dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Kyslytsia wertet den Verlauf des Gipfels und insbesondere das Treffen mit Trump deshalb auch als ein starkes politisches Signal an Moskau. Ähnlich beurteilt die Entwicklung der Politikwissenschaftler Ihor Schalenko, Leiter des ukrainischen Zentrums für Analyse und Strategien. Gegenüber dem ukrainischen Radiosender NW sagte er, das Treffen von Trump und Zelensky war das Beste. Zwar handelt es sich noch nicht um eine endgültige Entscheidung, sondern zunächst um eine Ankündigung. Dennoch setzt Trump damit einen Prozess fort, der bereits beim G7-Gipfel angestoßen wurde. Die Ukraine soll nach allem, was wir wissen, Lizenzen für die Produktion von Raketen für die Patriot-Systeme erhalten. Im Grunde genommen geht es jetzt nur noch um technische Details. Eigentlich ist die Entscheidung bereits gefallen und genau das ist unter den aktuellen Umständen das Entscheidende. Auch die gemeinsame Abschlusserklärung des NATO-Gipfels unterstreicht die fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine. Darin wird Russland als langfristige Bedrohung für die Sicherheit des Bündnisses bezeichnet. Bis Ende kommenden Jahres sollen der Ukraine insgesamt 140 Milliarden Euro an Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, finanziert von der Europäischen Union und den NATO-Staaten.
Also eine Erfolgsmeldung für die NATO und damit auch die USA aus Ankara. Aus dem Iran gibt es gerade aber keine so guten Nachrichten für Trump. Es gibt wieder gegenseitige Angriffe.
Ja, die Kollegen haben heute früh und gestern hier im Podcast schon darüber berichtet und unser Korrespondent in der Region, Uwe Lüb, bringt uns nochmal auf den neuesten Stand, was da gerade passiert. Er sagt, die Lage ist ziemlich eskaliert.
Also wenn wir auf CENTCOM achten, das Regionalkommando der USA in der Region, da ist die Rede von 90 attackierten Zielen, die meisten entlang der Südküste Irans, also entlang der Straße von Hormuz. Da ging es um Luftabwehrsysteme Irans, Küstenüberwachungsanlagen, Raketen, Drohnenlager. Und Iran wiederum meldet 14 Tote und Dutzende Verletzte. Und erstmals seit April ist auch wieder Infrastruktur angegriffen worden. Da geht es um Brücken im Osten des Landes, bei Maschad. Dort wird heute Ali Khamenei beigesetzt, der oberste religiöse und politische Anführer Irans, der Ende Februar mit Beginn des Krieges getötet wurde. Zudem ist jetzt auch der Zugverkehr von Teheran nach Maschad unterbrochen. Menschen müssen nun über Straßen dorthin. Und diese Strecke ist wohl auch die wichtigste Handelsroute per Bahn mit China. Und die ist jetzt eben auch unterbrochen. Iran hat Gegenschläge verübt auf Kuwait und Bahrain bzw. US-Militärstellungen dort. Das Teheraner Außenministerium spricht von zweifellosen Kriegsverbrechen. Es sei ein Verstoß gegen die UNO-Charta und gegen die Absichtserklärung, dieses Memorandum of Understanding. Beide Seiten drohen sich gegenseitig für die Zukunft, dass es noch viel schlimmer komme. Also richtig beruhigt hat sich die Lage noch nicht, obwohl CENTCOM die Angriffswelle für beendet erklärt hat. Aus Bahrain kommen Meldungen über neuen Luftalarm und gerade eben kam die Meldung von Explosionen auch aus Bushehr auf der iranischen Seite, also dort, wo eine große Atomanlage ist. Die Ursache dafür ist allerdings noch unklar.
Damit ist das Rahmenabkommen aus Sicht von Uwe Lüb aber noch nicht endgültig vom Tisch.
Ja, das kann man so natürlich nicht apodiktisch sagen, es ist vorbei, aber es deutet schon einiges darauf hin. Das US-Medium Axios, die sind in der Regel sehr gut informiert, weil nah dran an der US-Regierung. Dort meldet man unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Das Ganze könnte jetzt länger dauern. Das kann Tage, Wochen, das kann aber auch Monate so weitergehen. Und das steht tatsächlich zu befürchten. Klar ist, der Dreh- und Angelpunkt ist immer wieder die Straße von Hormus. Iran will dort mit aller Macht Kontrolle durchsetzen und die USA wollen wohl auch mit aller Macht diese Straße wieder frei bekommen und den Vorkriegszustand wiederherstellen. Und das heißt, sobald Iran seine Kontrollansprüche jetzt in dieser Straße von Hormus durch neuen Beschuss auf Tanker fortsetzt, dann werden die USA wieder angreifen und Iran wieder Vergeltung üben. Also es kann sein, dass dieser Prozess gescheitert ist, aber früher oder später muss es dann einen neuen geben oder den Zusammenbruch des iranischen Regimes.
Aber Verhandlungen soll es ja erstmal nicht geben. Trump hat ja recht deutlich gesagt, dass er darauf keine Lust hat.
Das stimmt. Er hat aber auch gesagt, dass seine Unterhändler, also sein Schwiegersohn Jared Kushner und sein Golfkumpel Steve Witkoff, weiterverhandeln können, wenn sie das denn wollen. Für Uwe Lüb ist deshalb klar, es ist kein wirklicher Plan erkennbar hinter dem Verhalten des US-Präsidenten.
Also wenn der mächtigste Mann der Welt, der US-amerikanische Präsident, sagt, weitere Verhandlungen mit Iran seien Zeitverschwendung, aber wenn seine Chefunterhändler noch mit denen reden wollten, sollten sie es tun, in dem Wissen, dass sie ihre Zeit verschwenden, das finde ich schon eine ziemlich merkwürdige Ansage. Normalerweise sollte der Präsident vorgeben, wer verhandelt und ob verhandelt wird, ja oder nein. Also das ist, finde ich, eine schwierige Situation. Die Verhandlungen könnten aber durchaus weiterlaufen über pakistanische Vermittler. Wir haben ja von Pakistan gestern schon nach den gegenseitigen Angriffen in der Nacht zu gestern gehört. Das dürfe man jetzt alles nicht überbewerten. Man könne dennoch miteinander reden, aber es gibt im Moment keinen konkreten Anhaltspunkt, dass irgendwas passiert. Es kann nur weitergehen, wenn die Bereitschaft beider Seiten da ist, sich an dieses Memorandum of Understanding, die Absichtserklärung, zu halten. Und das tut Iran aus Sicht der USA durch das Festhalten, eben auch teils militärische Durchsetzen der Kontrolle der Straße von Hormus nicht. Und die USA haben durch ihr Vorgehen und die verschmähenden Äußerungen Trumps ja auch gestern gegenüber der iranischen Führung nicht sehr viel dafür getan, dass in Iran Verhandlungen als eine echte Option jetzt gesehen werden. Vielleicht knickt das Regime ein, wenn es wirtschaftlich kurz vorm Kollaps steht. Das könnte passieren, weil ja auch die Sanktionen auf den Verkauf iranischen Öls wieder in Kraft gesetzt worden sind und jetzt auch noch die Handelsroute zu China zumindest vorerst unterbrochen ist. Aber das kann man im Moment noch nicht absehen. Ob es zu diesem Punkt kommt.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Johannes Zuber aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.